Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, erneut hier vor dem illustren Kreis sprechen zu dürfen. als ich gefragt wurde, ob ich zu dem Thema zu sprechen bereit sei, hatte ich im Hinterkopf die Idee, über den skandalösen Realismus des christlichen Auferstehungsglaubens zu sprechen, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es in der Gegenwart Tendenzen gibt, den Fluchtpunkt der Hoffnung eigentlich darauf zu richten, dass wir irgendwie pneumatisch, spirituell weiterleben, aber sicherlich nicht in dieser inkarnierten Existenz, in der wir quasi auf Erden wandeln. Und die Idee wäre, ist auch darauf hinzuweisen, dass das Christentum eine integrale Auferstehungshoffnung vertritt, dahingehend, dass wir tatsächlich auf verwandelte Weise als die, die wir hier sind, auch weiterleben werden. Skandalös, weil man sich das eigentlich nicht so recht vorstellen kann, dass quasi die biochemischen Partikel, die im Grab verwesen, gewissermaßen restituiert werden. Ich werde also dieses Missverständnis einer biophysischen Restitution auch nicht bedienen wollen, aber gleichzeitig auch nicht eine spirituelle Verflüchtigung vertreten, sondern eine Via Media, gut katholisch, also einen Mittelweg gehen. Bevor wir auf dieses Thema aber kommen, habe ich jetzt mit Ihnen ein Parforce-Ritt vor. Auf den Zetteln, die rumgegangen sind, können Sie die Gliederung meiner Ausführungen heute Morgen ersehen. Ich werde zunächst über die biblischen Grundlagen kurz sprechen, warum es legitim ist, auf ein Leben über die Bruchlinie des Todes hinaus zu hoffen. Dann werde ich die Patristik, also die Kirchenväter, kurz beleuchten. Was haben die über Unsterblichkeit der Seele und Auferstehungshoffnung im Blick auf den Leib gesagt? Dann darf natürlich der heilige Thomas von Aquin, die scholastische Theologie, nicht fehlen, insbesondere auch nicht fehlen die Bulle Benedictus Deus, die quasi lehramtlich mal fixiert hat, was man über die Eschata sagen kann und was vielleicht eher nicht. Und dann werde ich kurz auf das Gegenmodell einer Auferstehung im Tod eingehen, das ja von meinem Vorvorgänger Gisbert Gresshake in die Diskussion geworfen wurde. Und bei aller Nachvollziehbarkeit dieses Modells der Auferstehung im Tod werde ich mir am Ende erlauben, auch ein paar Rückfragen zu stellen. Ja, was wäre die Theologie, wenn es nicht auch Dispute gäbe, wo nicht alle Papageien theologisch das nachsprechen, was große Vorgänger vorgetragen haben, sondern hier und da noch ein Fragezeichen anbringen. Ich habe gesehen, dass Sie jetzt eigentlich technisch auch aufgerüstet haben und man es eigentlich auch mit PowerPoint hätte bildlich unterstreichen können. Sie wissen aber, die Dogmatik ist eine Disziplin, die es vor allem mit Texten zu tun hat. Und wer es mit Texten zu tun hat, der muss die Kunst des genauen Lesens lernen und muss, nachdem er gelesen hat, auch die Kunst des exakten Interpretierens versuchen zumindest zu verbessern, um dann das Gelesene auch in die Gegenwartswelten hinüber zu übersetzen. Gut, der Fährmannsdienst der Übersetzung kann auch schief gehen. Wenn man zu schnell ankommen will, kann man wesentliches Gepäck verlieren. Das ist immer schlecht. Also insofern müssen auch Übersetzungsvorgänge behutsam angegangen werden. Jetzt ende ich aber mein improvisiertes Präludium und steige gleich ein mit den biblischen Grundlagen. Ich erinnere kurz daran, dass bereits in den Psalmen die Frage aufbricht, ob wir mit einem Leben über die Bruchlinie des Todes hinaus rechnen dürfen. Und der vielleicht dramatischste, traurigste Psalm, den es im Psalter gibt, der Psalm 88, der handelt vom Ruf, vom Klageruf eines frühen Kranken. Und hier bricht der Horizont in Form von Fragen auf, ohne dass er positiv beantwortet würde. Ich zitiere: Mein Auge wird trübe vor Elend, jeden Tag, Herr, rufe ich zu dir, ich strecke nach dir meine Hände aus. Wirst du, jetzt kommen die Fragen, wirst du an den Toten Wunder tun? werden Schatten aus der Scheol aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Huld, von deiner Treue im Totenreich? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Fragen über Fragen, die im Horizont von Psalm 88 eigentlich eher mit Nein zu beantworten sind. Der schöne Psalm 16 geht jetzt darüber hinaus, indem er der Hoffnung Ausdruck verleiht, dass die Beziehung des Betenden zu Gott über die Bruchlinie des Todes hinaus reichen wird. Ich zitiere den Ihnen bekannten Psalm. Dort heißt es: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten. Ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. Vollends bricht dann im Psalter die Hoffnung auf Auferstehung im Psalm 73 durch, den ich Ihnen jetzt nicht mehr ganz zitieren werde. Da geht es um die Erfahrung, wie kann es sein, dass es Gerechten in dieser Welt so schlecht geht und dass Ungerechte und Zyniker so blendend dastehen. Und die Antwort auf dieses Problem ist quasi der Horizont des Gerichts, das Gott quasi denen, die hier zynisch auf Kosten anderer sich gut gehen lassen, dass er sie zur Rechenschaft zieht und das Geschick der Gerechten, aber Leidenden quasi würdigt. Man könnte jetzt die alttestamentlichen Spuren noch weiter verfolgen und zeigen, wie in der Apokalyptik quasi die Vorstellung eines dualen Gerichts mit Auferstehung der Toten durchbricht. Das verkneife ich mir aus Zeitgründen und gehe gleich in das Neue Testament über und rezitiere eine Szene, in der deutlich wird, dass Jesus selber mit den Pharisäern gegen die Sadduzäer die Hoffnung auf Auferstehung vertreten hat. Und das, beachten Sie beim Rezitieren mal die Denkfigur oder das Motiv, das für Jesus leitend ist. Ja, wer hier und heute eine Beziehung mit dem lebendigen Gott eingeht, der darf darauf bauen, dass Gott diese einmal eingegangene Beziehung auch über die Bruchlinie des Todes hinaus aufrechterhält. Ja, die Beziehung zu Gott, die interpersonale Relation ist quasi das, was tragfähig ist über die Zäsur des Todes hinaus. Von den Sadduzäern, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Es lebten einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau und als er starb, hinterließ er keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite, auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen, und ebenso der dritte. Keiner der 7 hatte Nachkommen. Als letzte von allen starb die Frau. Jetzt die Fangfrage: Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen: Ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch lassen sie sich heiraten, sondern sind wie Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr. Soweit die Perikope aus dem Evangelium. Jesus steht also nicht auf der Seite der Sadduzäer, sondern er folgt dem Lehrtyp der Pharisäer, die das Bekenntnis zur Auferstehung kennen. Zugleich bringt Jesus eine Vertiefung Der Glaube an die Auferstehung wird nicht als weiterer Inhalt den anderen Inhalten an die Seite gestellt. Vielmehr wird die Auferstehungshoffnung im Gottesbegriff selbst verankert. Der Verweis auf den lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die Namen werden mit Bedacht hier noch einmal aufgerufen, das ist die theologische Pointe. Gott selbst, die Gemeinschaft mit ihm, ist das Leben. Ihm zuzugehören bedeutet, von ihm gerufen zu sein, bedeutet, im unzerstörbaren Leben Gottes selbst bereits hier und heute zu stehen und darauf zu bauen, dass diese Beziehung auch über den Akt des Todes hinaus Geltung hat. Auch zu Jesus könnte man natürlich vieles noch sagen. Wir müssen aber weitergehen, weil wir eine lange Linie vor uns haben. Schauen wir uns jetzt mal Paulus näher an. Denn bei Paulus gibt es jetzt erste Reflexionen über Kontinuität und Diskontinuität des Zustandes des Auferstehungsleibes. Wir haben gesehen, Jesus deutet im Streitgespräch mit den Sadduzäern nur an, dass die Art und Weise der postmortalen Existenz anders sein wird als die, die wir hier pflegen. Er hatte davon gesprochen, dass wir quasi wie Engel im Himmel sein werden. Damit ist eine gewisse Alterität der postmortalen Existenz angedeutet, über die Paulus jetzt etwas näher nachdenkt. Im Korpus der politischen Briefe finden sich wiederholt Aussagen zur Eschatologie. Neben Ausführungen im 1. Thessalonicher Brief, im 2. Korinther Brief, im Philipperbrief ist hier vor allem das große Auferstehungskapitel 1. Korinther 15 zu nennen. Hier wendet sich Paulus gegen eine spiritualistische Umdeutung des Auferstehungsglaubens, die offensichtlich in Zweifel zieht, dass die Auferstehung ein künftiges, den Leib betreffendes Ereignis ist. In 2. Timotheus 2,18 ist von Leuten die Rede, die behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Gegen eine solche Verflüchtigung des Auferstehungsglaubens erinnert Paulus daran, dass Auferstehung ein künftiges und den Leib tangierendes Ereignis sein wird. In diesem Zusammenhang finden sich Aussagen über die Beschaffenheit, also über das Wie des postmortalen Auferstehungsleibes, also nicht nur über die Seele. Bemerkenswert ist, dass Paulus eschatologische Hoffnungsaussagen in der Christologie verankert. Ja, so wie Christus, der Gekreuzigte, von Gott zu neuem Leben gerufen wurde, so dürfen wir auch hoffen, wie Christus zu neuem Leben berufen zu werden. Das ist quasi die Argumentation des Paulus. Es ist der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen, der das Modell für die personal-eschatologische Hoffnung abgibt. Daher erinnert Paulus zunächst noch einmal an das Bekenntnis, das auch er zunächst empfangen hat, was er als Völkerapostel in seiner Verkündigung weitergibt. Ja, Sie kennen alle diese Passage, die ist aber traditionshermeneutisch absolut wichtig. Paulus imaginiert nicht, Paulus erfindet nicht, sondern er empfängt zunächst. Und Tradition bedeutet, das Empfangene passgenau im Blick auf die Adressaten weiterzugeben. Das steckt im Begriff tradere. Als alte Lateinerinnen und Lateiner wissen Sie, dare, geben, tradere, weitergeben, übergeben, überliefern, ausliefern, aber auch verraten. Im Italienischen gibt es das schöne Sprichwort, dass jeder Traduttore auch ein Traditore sein kann. Also jeder Übersetzer steht immer in Gefahr, das Übersetzte auch ein bisschen zu verraten, weil es im Übersetzungsvorgang leicht verändert. Da heißt es also, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, katatas graphas, gemäß den Schriften. Und er ist begraben worden, er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß den Schriften. Und er erschien den Käfers, dann den 12. In der Gemeinde von Korinth gab es Leugner der Auferstehung, mit denen sich Paulus hier kritisch auseinandersetzt. Es dürfte sich um einen präsentischen Erfüllungsenthusiasmus gehandelt haben. Also die Auferstehung ist nicht etwas, was noch kommt, auf das wir hoffen müssen, sondern wir sind eigentlich schon auferstanden. Demgegenüber betont Paulus, dass die Auferstehung ein futurisches Ereignis ist, das noch aussteht, und er verteidigt zugleich die Hoffnung auf leibliche Auferstehung mit Blick auf den Auferweckten Gekreuzigten. Ja? Der Auferweckte Gekreuzigte wird leiblich erkennbar für die Jünger. Die Wundmale sind nicht annulliert, sie sind auch in der verklärten Leiblichkeit Jesu Christi als Erkennungsmerkmale noch da. Zugleich unterstreicht er den Zusammenhang zwischen der Auferstehung Christi und der allgemeinen Auferweckung am Ende der Tage im Zusammenhang mit der Parousie, also der Wiederkunft Christi. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist der Glaube leer und nutzlos, dann bleiben die Toten tot und die Gläubigen sind am Ende betrogene Betrüger, die ärmer dran sind als andere, weil sie ihre Hoffnung auf nichts gebaut haben. Ohne Auferweckung Christi keine Totenauferweckung am Ende der Tage. Aber auch umgekehrt, wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Schauen wir uns eine entscheidende Passage aus diesem langen Kapitel über die Auferstehung 1. Korinther 15 näher an. Paulus, O-Ton: Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus, dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Soweit die Passage. Achten wir zunächst darauf, dass Christus als der Erste, genauer gesagt der Erstling der Entschlafenen bezeichnet wird. Seine Auferstehung ist Sachgrund und Voraussetzung der Auferweckung aller. Entscheidend ist hier im Griechischen der Begriff Aparchä. Er meint die Erstlingsgabe, den ersten Teil der Ernte, der Gott dargebracht wird. Die Erstlingsgabe heiligt die ganze Ernte, sie trägt die ganze Ernte keimhaft bereits in sich. Damit ist klar, die Auferstehung Christi ist nicht nur ein singuläres Ereignis, das einem gilt, der ausnahmsweise aus dem Tod errettet wird. Es bedeutet insgesamt den Durchbruch des neuen Lebens für alle, den Auftakt der universalen Totenerweckung. Das wird durch die Adam-Christus-Typologie unterstrichen, weil durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Interessant ist, dass Paulus, nur eine Klammerbemerkung, im Römerbrief im Kapitel 6 über die Taufe reflektiert. Und hier eine Unterscheidung einführt, die man mit dem Spannungsbegriff schon und noch nicht qualifizieren könnte. Er sagt dort, in der Taufe werden wir bereits in das Leben Christi hineingenommen. Ja, der Ritus des Eintauchens ins Wasser markiert das Mitsterben, das Mitgekreuzigtwerden, und der Ritus des aus dem Wasser wieder Hervortauchens markiert den Beginn des neuen Lebens in Christus, das keinen Tod mehr kennt. Allerdings erst anfanghaft. Ja, wir sind also die, die wir getauft sind, schon in die österliche Dynamik hineingenommen, sodass als Vorzeichen vor unserer irdischen Existenz eigentlich diese todüberwindende Kraft Jesu Christi anfanghaft schon da ist, die im Übrigen in der Eucharistie ja dann auch immer wieder uns gegeben wird. Ja, Ignatius von Antiochien hat die Eucharistie als Pharmakon Athanasias bezeichnet, als Heilmittel der Unsterblichkeit oder anders gesagt Vorgeschmack des himmlischen Hochzeitsmahls. Also was die Biotechnologie und der Transhumanismus nie werden zustande bringen können, bei allen Erwartungshorizonten, die daran geknüpft sind, das ist uns bereits als Gabe mitgegeben durch die Taufe, durch die Eucharistie, Pharmakon Athanasias. Ja? Das aber nur als Klammerbemerkung. Jetzt ist interessant, dass Paulus in 1. Korinther 15 schon genauer darüber nachdenkt, wie denn die postmortale Existenz aussehen wird. Er denkt nach über die Beschaffenheit des Auferstehungsleides. Schauen wir uns die Passage näher an, die ich unter die Überschrift stelle, Identität im Wandel. Es ist ein Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität, das für seine Reflexion über den Modus der Auferstehung leitend ist. Er schreibt: Auch die Lebewesen haben nicht alle die gleiche Gestalt. Die Gestalt der Menschen ist anders als die der Haustiere, die Gestalt der Vögel anders als die der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne, denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten, der Anastasis ton nekron. Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, armselig. Was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach. Was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. So steht es auch in der Schrift. Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Soweit dieser Ausschnitt aus 1. Korinther 15. Schon beim Rezitieren merken Sie eigentlich, was für ein brillanter Stilist der Apostel Paulus gewesen ist, der ja als Prediger ein Stammler und Stotterer war. Sie dürfen nicht vergessen, dass Paulus eine biografische Zäsurerfahrung gemacht hat. Er war ja zunächst ein zelotischer Pharisäer, der im Auftrag des Synedrions die Mitglieder des neuen Weges aufspüren wollte und bestrafen wollte. Und er war unterwegs nach Damaskus, weil das Gerücht umging, dass hier besonders viele Anhänger des Weges Jesu versammelt seien. Und auf dem Weg dahin, Sie können es im Kunsthistorischen Museum in einem eindrücklichen Bild sehen, passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. Der Verfolger Saulus wird durch eine Epiphanie, durch eine Christophanie geradezu umgekrempelt. Und dieses Ereignis, dieser Einbruch des völlig Unerwarteten, dieser Einbruch, dass er Christus, den Auferstandenen, dass er ihm begegnet und er ihn anspricht: Paulus, warum verfolgst du mich? Das hat die Biografie des Paulus total umgekrempelt. Und er hat quasi eine Erfahrung gemacht, die wir mutmaßlich alle nicht machen, sodass er schon quasi hier einen Anhalt in diesem Widerfahrenes gehabt hat. Und vor diesem Hintergrund folgen eben auch diese Ausführungen 1. Korinther 15. Ich würde sagen, drei Punkte sind an diesen Aussagen bemerkenswert. Für Paulus kommt eine postmortale Existenz ohne Leib nicht in Frage. Ja, er vertritt keine diffuse spiritualistische Theorie, ja, wir gehen irgendwie ein ins All-Eine oder ins Kosmische oder was. Nein, wir werden so auch postmortal erkennbar sein. Allerdings anders als. Ja, Sie haben die ganze Serie von Anders-als-Aussagen registriert, durch die Alterität des Auferstehungsleibes angezeigt wird. Zweitens, sowohl im Prä- wie im postmortalen Dasein kommt dem Menschen nach Paulus Leiblichkeit zu. Ja, eine Person ohne Leiblichkeit zu denken, ist eigentlich nicht möglich. Warum? Weil ich die inkarnierte Existenz brauche, um mich verständlich machen zu können, um ihnen begegnen zu können. Ja, mein Gesicht Daran können Sie ablesen, wie meine Empfindung ist. Die Sprache, die ich spreche, ist an die leibliche Konstitution gebunden. Also kurz, der Leib ist das Medium der personalen Kommunikation. Ohne Leib keine personale Kommunikation. Deshalb, Paulus betont das, zur Personalität gehört Leiblichkeit. Der Begriff Soma steht im Griechischen für die Leiblichkeit, die jetzt von Paulus allerdings unterschieden wird. Hier aus der irdischen Bedingung haben wir ein Soma Physikon, ja, also die biochemische Konstitution unserer Leiblichkeit, das ist Soma Physikon. Die postmortale Leiblichkeit ist nicht mehr Soma Physikon, sie ist noch Soma, aber jetzt Pneumatikon. Ja, es gibt also eine Art verklärter Leiblichkeit, die allerdings nicht völlig als Zäsur zu denken ist. Ja? Wir, die wir einen Namen haben, wir, die wir ein individuelles Gesicht haben, wir, die wir eine spezifische leibliche Konstitution haben, wir werden als die, die wir sind, auch postmortal erkennbar sein, auch wenn wir dann nach Paulus ein Soma Pneumatikon haben. Drittens, die Diskontinuität zwischen irdischer Existenz und eschatologischem Sein bei Gott wird nun weiter herausgestellt. Paulus geht von einer radikalen Wandlung aus, die er in einer Metapher zum Ausdruck bringt. Ja, er braucht das Bild vom Saatkorn. Das Samenkorn muss sterben, damit es als Pflanze wachsen und dann auch Frucht bringen kann. Zugleich verbindet die Saatkornmetapher aber auch den Aspekt des Wandels mit dem der Identität. Warum? Weil im Samenkorn schon angelegt ist als Matrize, was sich dann im Prozess des Wachstums entfaltet. Die Transformation beleuchtet Paulus dann wiederum, Sie haben es dann hören gemerkt, durch eine ganze Serie von Antithesen, welche die Andersartigkeit des Soma Pneumatikon, also des Auferstehungsleibes, anzeigen sollen. Ja? Vergänglichkeit ist für die hiesige Existenz kennzeichnend, Unvergänglichkeit für die postmortale. Unehre hier, Herrlichkeit doxa dort. Schwachheit hier, Kraft dynamis dort. Irdischer Leib, geistlicher Leib. Soweit diese Ausführungen zu 1. Korinther 15. Jetzt geht es darum, quasi das, was im Neuen Testament in Erzählungen narrativ ausgestaltet wird, denken Sie an die Emmaus-Perikope oder an die gerade eingespielte Damaskus-Szene, und das, was in brieflichen Passagen, wie der gerade gehört, in 1. Korinther 15, also dieses Biblische gilt es jetzt in den Horizont des hellenistischen Kulturraums zu übersetzen. Ja, die Griechen sind an Begriffen interessiert, sie haben diverse Philosophien, sie haben auch Philosophien, die schon sehr konkret über die Unsterblichkeit der Seele nachgedacht haben. Es zirkulieren sehr unterschiedliche Thesen im Blick auf das, was Seele ist. Und hier müssen die Kirchenväter, die jetzt nicht in einem Sprach- und Glaubensghetto bleiben wollen, sondern die einen dialogischen Brückenschlag mit der hellenistischen Kultur suchen, sich verhalten. Sie müssen genau diese Übersetzung, von der ich vorhin gesprochen habe, zu leisten versuchen, indem sie einerseits aufnehmen, was in der hellenistischen Kultur zirkuliert, andererseits müssen sie aber auch das Proprium des Christlichen beibehalten. Ja? Und genau das ist quasi das Vorzeichen der Arbeit der Kirchenväter, dass sie das Proprium des Christlichen im Blick auf einen anderen Kulturhorizont jetzt anders sagen. Sie betreiben nicht einfach Papageientheologie, indem sie das nachsprechen, was im Evangelium und im Corpus Paulinum steht, sondern sie leisten auch Reflexionsarbeit. Also kurz, die Kirchenväter rezipieren die Philosophie der Antike, und in der Philosophie der Antike gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die Seele. Cicero bringt das ganze Spektrum der Vorstellungen auf den Punkt, wenn er schreibt, ich zitiere ihn, es gibt Leute, die der Meinung sind, Der Tod sei die Trennung der Seele vom Leib. Es gibt aber auch welche, nach deren Ansicht keine Trennung stattfindet, sondern nach denen Seele und Leib gemeinsam zugrunde gehen. Von denen, die der Ansicht sind, dass die Seele sich trenne, sagen die einen, sie zerfließe sofort, andere, sie halten sich lang, wieder andere, sie halte sich immer. Was die Seele selbst sei, darüber herrscht eine große Meinungsverschiedenheit. Soweit Cicero. Die christlichen Apologeten, das sind Theologen im 2. Jahrhundert, die knüpfen an die philosophische Auffassung von der Unsterblichkeit der Seele an, nicht ohne sie zugleich zu verändern. Hier ist die typische Denkfigur die einer Anknüpfung im Widerspruch. Oder um Gisbert Gresshacke zu zitieren, die Heiden hoffen so, wir auch so, aber zugleich noch mehr. Ja, die Anknüpfung wird gewissermaßen mit einer Überbietung verbunden. Schauen wir uns das zunächst mal im Blick auf die platonische Unsterblichkeitslehre an. Die platonische Unsterblichkeitslehre lässt sich durch drei Merkmale näher kennzeichnen. Erstens, die Unsterblichkeit gründet auf der göttlichen Natur der Seele. Ja, müssen Sie registrieren, das ist eine steile These. Die Seele in jedem Menschen ist göttlich, nicht kreatürlich, göttlich. Zweitens, mit der Unsterblichkeit der Seele ist deren Trennung von Leib und Welt verbunden. Ja, Leib, Welt, Geschichte sind im platonischen Denken immer defizitär, müssen eigentlich überwunden werden. Ja, raus aus dem Schatten hin zum Licht der Ideen, wo keine Körperlichkeit, keine Geschichtlichkeit, keine Weltlichkeit mehr da sind. Drittens, die Unsterblichkeitslehre ist am Individuum und seiner Identitätsfindung interessiert und blendet die soziale, die Communio-Dimension eher aus. Diese drei Gesichtspunkte werden durch die Kirchenväter aufgenommen und zugleich theologisch transformiert. Schauen wir uns das näher an. Auch die Kirchenväter sind überwiegend der Auffassung, dass die Seele unsterblich ist. Ja, hier gibt es also eine Entsprechung. Aber sie stellen sofort klar, die Seele ist nicht von Natur aus göttlich. Warum? Weil sie von Gott geschaffen ist. Die Geschaffenheit der Seele wird in der ersten Synode von Toledo gegen die Priscillianer, das ist eine gnostische Bewegung, ausdrücklich eingeschärft. Da heißt es, die Seele ist keine göttliche Substanz oder ein Teil Gottes, sondern sie ist Geschöpf. Ja, hier haben Sie die Korrektur. Platon sagt, Seele ist göttlich. Die Kirchenväter sagen, die Seele ist unsterblich, aber sie ist nicht göttlich, sondern kreatürlich. Das ist der Punkt hier. Ne? Diese theologische Korrektur ist wichtig, weil im Zusammenhang des hellenistischen Denkens Unsterblichkeit ein Prädikat des Göttlichen ist. Wäre aber die Seele aus sich unsterblich, dann wäre sie göttlich. Das aber würde der Kreatürlichkeit des Menschen widerstreiten. Daher wird auch die Vorstellung des Origenes von der Präexistenz der Seele und deren Sturz in Zeit und Geschichte auf der Synode von Konstantinopel ausdrücklich verurteilt. Ja, Origenes war jemand, der auch mit der griechischen Philosophie dialogisiert hat und der ist sogar so weit gegangen, dass er davon ausging, dass wir alle schon eine vorweltliche Existenz haben, dass unsere Seelen präexistent bei Gott sind und quasi ein Sturz in die Materie, in die Welt, in die Geschichte stattfinden. Und eigentlich die Grundbewegung die ist, dass wir in einem Reditus wieder zurückfinden zu Gott und quasi die Leiblichkeit abstreifen. Zweitens, über die Unsterblichkeit der Seele hinaus ist die Auferstehung des Fleisches nun zu bedenken. Das ist das christliche Plus, das über die philosophische Lehre von der Seelenunsterblichkeit hinausgeht. Diese Korrektur richtet sich nicht nur gegen gnostische Strömungen, sondern auch gegen den Platonismus, der, wie schon gesagt, den Körper als Kerker der Seele verstand. Ja, Körperlichkeit, Materialität, Weltlichkeit gelten als defizient im Horizont des Platonismus. Diese leibverachtende Haltung wird zurückgewiesen. Ich zitiere Justin, Gott hat auch das Fleisch zur Auferstehung berufen, und ihm das ewige Leben versprochen. Denn da dem Menschen die Frohbotschaft von der Erlösung verkündet, verkündet er sie auch dem Fleisch. Denn was ist der Mensch anderes als ein vernünftiges Lebewesen, zusammengesetzt aus Seele und Leib? Daher haben sie hier diese integrale Hoffnung auf Auferstehung des Fleisches. In den frühkirchlichen Symbola, den Glaubensbekenntnissen, angezeigt durch die skandalöse Wendung Resurrectio Carnis, ja, Auferstehung des Fleisches, nicht nur des Leibes. Tertullian formuliert eine brillante Wendung, die man gut auswendig lernen kann. Caro cardo salutis. Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils. Das ist das Proprium des christlichen Auferstehungsglaubens. Caro cardo salutis. Ja, das ist gegen Strömungen gerichtet, die gesagt haben, ja, im Prinzip werden wir allenfalls mit unseren Seelen weiterleben und die Seelen werden irgendwann dann auch ins große Ganze eingehen, sodass hier die Personalität und Individualität eigentlich verschwinden wird. Dagegen Tertullian, caro, cardo, salutus. Drittens, die individuelle Erlösungshoffnung der Gnosis, die sich auf den göttlichen Seelenkern beschränkt, der aus den Zusammenhängen von Leib, Welt und Geschichte befreit wird, wird von den frühen Kirchenvätern korrigiert durch die Hoffnung auf Auferstehung dieses je eigenen Leibes. Zum Individuum gehört der Leib als kommunikatives Ausdrucksmedium, daher gehört dieser mit in die Vollendungswirklichkeit hinein. Dabei wird in antignostischer Zuspitzung eine absolute Identität zwischen dem irdischen und dem auferstandenen Leib, wenn so wollt, eine physizistische Restitution gelehrt. Im Modell der Resurrectio Carnis, also der Hervorhebung der Auferstehung des Fleisches, ist es dieser Leib, der mit Haut und Knochen am jüngsten Tag wiedererweckt wird. Zugleich wird gegen die Individualisierungstendenz die Treue des Schöpfers gegenüber seiner ganzen Schöpfung ins Feld geführt. Ja, mit der Hoffnung auf Auferstehung des Leibes ist die Verwobenheit allen Fleisches mitgemeint. Bei der Anastasis Sarkos, bei der Auferstehung des Fleisches, geht es um das nicht auslassende Heil der ganzen Welt und um die Überzeugung, dass der Einzelne seine Vollendung nur im Zusammenhang der ganzen Communio finden kann. Sie sehen also, dass die frühen Kirchenväter in ihrer antignostischen Tendenz, also in ihrem Versuch, diese Spiritualisierung der Hoffnung zurückzuweisen, jetzt gewissermaßen in den anderen Straßengraben fallen, indem sie ein Auferstehungsleib mit Haaren, Haut und Knochen lehren. Also das, was ich unter dem Begriff physizistische Restitution bezeichnet habe. Da gibt es dann in der östlichen Theologie der Kirchenväter Reserven, die mit Paulus die Alterität des Auferstehungsleibes betonen, also dass er verklärt ist, nicht so wie dieser hiesige Leib. Das sind Debatten, die wir, glaube ich, aus Zeitgründen jetzt besser überspringen, ja, auf jeden Fall überspringen. Wir gehen weiter. Ich halte noch kurz als Zwischenbilanz fest, nur das kann ich mal wiederholen, ja, also die philosophische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele wird einerseits aufgenommen, aber schöpfungstheologisch transformiert. Die Seele ist nicht aus sich göttlich, sondern sie erhält die Unsterblichkeit als Gabe durch Gott, den Schöpfer. Ja, damit ist die platonische Vorstellung von der Göttlichkeit der Seele korrigiert. Sie ist kreatürlich, aber der Schöpfer gibt ihr quasi diese Macht des Überdauerns mit. Zweitens, in Anlehnung an das Gleichnis vom armen Lazarus und reichen Prasser wird die Seele in den frühchristlichen Konzeptionen des Zwischenzustandes als leiblich gedacht. Ja? Also sie kann hören, sie kann sehen, sie kann empfinden und leiden. Ja, der reiche Prasser leidet. Ja? Er bittet darum, dass nur ein Wassertröpfchen seine Zunge quasi kühlen kann, während der arme Lazarus schon in Abrahams Schoß es ihm gut geht. Und drittens, das Ziel des Wartestandes wird mit der Auferstehung des Fleisches angesetzt. Wichtig festzuhalten ist hier, dass Fleisch, griechisch Sarx, lateinisch Karo, zunächst gar kein Gegenbegriff zu Seele, Psyche, Anima ist, sondern die Hinfälligkeit und wechselseitige Verwobenheit der Schöpfung meint. Mit Auferstehung des Fleisches ist die Hoffnung auf Vollendung der ganzen Schöpfung und die Einbettung der Vollendung des Einzelnen in die Zukunft des Ganzen gemeint. Machen wir jetzt den Sprung und gehen weiter in die Zeit der Scholastik, also die Zeit des Mittelalters. Vor allem Albertus Magnus und Thomas von Aquin rezipieren jetzt weniger platonische Denkformen, sondern aristotelische Denkformen. Das näher zu erläutern, würde jetzt zu weit führen. Was für uns wichtig ist, dass hier eine Unterscheidung ins Spiel kommt, die in gewisser Hinsicht neu ist, die Unterscheidung zwischen Forma und Materie. Es sind vor allem zwei Fragen, die die scholastische Eschatologie beschäftigen und die jetzt anschließen an die Problemüberhänge der patristischen Theologie. Erstens, wie ist das Verhältnis zwischen irdischem und dem Auferstehungsleib zu denken? Ist es wirklich numerisch derselbe Leib, der aufersteht? Oder kann man das irgendwie auch anders denken, um die Alterität des Auferstehungsleibes begrifflich exakter auszusagen? Und zweitens, wie lässt sich die Seligkeit einer leibfreien Seele, lateinisch anima separata, denken? Wenn die Seele konstitutiv auf den Leib hingeordnet ist, wie Thomas von Aquin lehrt, dann fehlt der Anima separata, also der vom Leib getrennten Seele, doch das Ausdrucksmedium, wenn sie keinen Leib mehr hat. Muss das aber nicht ihre Seligkeit beeinträchtigen? Allgemein ist man der Auffassung, dass die Seligkeit der Seele durch die Auferweckung des Leibes am Ende der Tage gesteigert wird. Aber ist es nicht irgendwie defizitär davon auszugehen, dass es nach dem Tod für die Heiligen schon zur seligen Gottesschau kommt, wenn die Seele noch gar keinen Leib hat? Das sind auch die Problempunkte, die Gisbert Gresshacke dazu veranlassen, das Alternativmodell einer Auferstehung im Tod zu denken. Ich kürze etwas ab. Und halte mit Thomas von Aquin fest, der Tod ist wirklich das Ende des Menschen und der Tod wird als Trennung von Leib und Seele gefasst. Zweitens, was im Tod zurückbleibt, ist der Leichnam, der streng genommen nicht mehr Leib genannt werden kann, weil ihm die informierende Seele fehlt. Anima, Forma, Corporis ist die Formel, die Thomas geprägt hat. Ja, die Anima, also die Seele, ist das den Leib informierende Prinzip. Wenn die Anima vom Corpus getrennt wird, dann zerfällt der Corpus in biochemische Partikel, ohne dass die formende Kraft erhalten bleibt. Umgekehrt heißt das aber, dass die Anima separata, also die vom Leib getrennte Seele, kein Ausdrucksmedium mehr hat. Dass also die Anima separata eigentlich ein Grenzbegriff ist, der die Amputiertheit der Person eigentlich anzeigt. Ja, eine Anima separata ohne Ausdrucksmedium, was ist das eigentlich? Ja? Drittens, die Seele lebt nur als amputierte, also als Anima separata weiter, auch wenn die im Leib gewonnene Individualität der Seele erhalten bleibt, kann sie dennoch nicht Person genannt werden. Das ist Thomas von Aquin ganz konsequent. Er sagt, unmittelbar nach dem Tod, also auch wenn die Heiligen direkt nach dem Tod die selige Schau erreichen, sie können nicht als Person qualifiziert werden, weil ihnen der Leib als Ausdrucksmedium fehlt. Erst am Ende der Tage mit dem allgemeinen Gericht kommt es zur Wiedergabe der Leiber, also zur Wiederherstellung der integralen Persönlichkeit der Auferstandenen. Schauen wir uns das mal, um es etwas schlichter zu machen, für Sie vielleicht auch verständlicher, an in der Bulle Benedictus Deus, die Papst Benedikt XII. 1336 quasi verfasst und gelehrt hat. Im Vorfeld gab es einen Streit um den Begriff der Visio, also der seligen Schau. Und Johannes der 22. hatte unter Rückgriff auf die Kirchenväter gelehrt, dass alle Seelen unter dem Altar warten müssen und dass es quasi erst am Ende der Tage mit dem allgemeinen Gericht auch zur seligen Schau kommen könne. Das hatte den Protest der Pariser Fakultät hervorgerufen und auch anderes. Und um hier in dieser strittigen Frage Klärung zu schaffen, hat Papst Benedikt XII. Dieses Modell der Zwei-Phasen-Eschatologie entwickelt. Sie finden es auf dem Materialblatt grafisch quasi dargestellt. Der Tod wird verstanden als Trennung von Leib und Seele und unmittelbar nach dem Tod kommt es zum individuellen Gericht der ersten Phase. Dabei fungiert die Anima separata, als Kontinuitäts- und Identitätsträger. Ja, wir hatten ja schon bei Paulus gesehen, dass es immer darum geht, die Kontinuität zum gelebten Leben, aber zugleich auch die Diskontinuität oder Alterität der postmortalen Existenz zusammenzuhalten. Ja, es ist also meine Seele, die nach meinem Tod vor dem Richterstuhl Christi geprüft und gerichtet wird. Ja, die Anima separata ist der Identitätsträger. Und jetzt gibt es den sogenannten Zwischenzustand, der, wenn Sie an Dante denken, in der Topographie des Jenseits dann ausgestaltet wird. Die Seelen, die mit schweren Sünden, also mit gravierenden moralischen Hypotheken versterben, die kommen sofort in das, was die Bulle Hölle nennt. Damnatio aeterna, ewige Verdammnis ist hier das Stichwort. Die Seelen, die eigentlich von der Grundausrichtung gut orientiert waren, die aber dennoch noch eine Fülle von kleinen moralischen Hypotheken mit sich führen, die kommen ins Purgatorium und durchlaufen hier einen therapeutischen Prozess der Reinigung. Und diejenigen, die ohne moralische Hypotheken versterben, die Heiligen, die geraten sofort nach dem Tod in den Himmel und werden hier der Visio Beata teilhaftig. Und erst mit der zweiten Phase in diesem Modell, mit dem allgemeinen Gericht, kommt es zur Rückgabe der Leiber, zur Resumptio Corporum, also die Personalität der Auferstandenen findet ihr Telos erst in der zweiten Phase. Dort wird quasi die Trias der eschatologischen Optionen dann in einem Dual quasi reduziert. Es gibt dann nur noch die Alternative zwischen dem Himmel als der ewigen Gottesgemeinschaft der Seligen und der Hölle als dem ewigen Gottesverlust der Verdammten. Und Sie sehen jetzt schon hier, dass dieses Modell, obwohl es lehramtlich definiert wurde, doch gewisse Überhangprobleme mit sich führt. Ja? Das erste ist eben, wie kann man die Anima separata, also die vom Leib getrennte Seele, wirklich fassen? Ist dieses Konzept nicht aporetisch? Erinnern wir uns nochmal an Thomas von Aquin. Er hatte gesagt, dass die Anima die Form des Körpers ist. Ohne formgebende Geistseele verliert der Leib sein Prinzip und wird zu gestaltloser Materie. Aber umgekehrt, eine Geistseele ohne Leib verliert auch ihr Ausdrucks- und Kommunikationsmedium, ist also quasi, mal ganz drastisch gesprochen, ein Krüppel ja, der Person. Oder vornehm gesagt, ein Grenzbegriff, der hier nur anzeigt, dass es um Identität und Kontinuität über den Tod hinaus geht. Aber die Anima Separata ist eben unbefriedigt. Wenn man jetzt wieder einen Seitenblick auf Dante wirft, der sein Werk ja im Horizont dieser Zeit verfasst hat, da kann man sehen, dass er den Verstorbenen vor dem allgemeinen Gericht schon so eine Art, ja, wie soll man sagen, Schattenleiblichkeit zuschreibt. Ja. Bei Dante durchlaufen die Seelen ja schon die ganze Klaviatur der Strafen und der therapeutischen Prozesse, um himmelsfähig zu werden. Und das könnten sie natürlich nicht, wenn sie nicht irgendwie auch sinnlich affizierbar wären. Ja, genauso wie im Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus können die Seelen bei Dante empfinden. Sie können bestraft werden. Ja. Das können sie streng genommen mit dem Begriff der Anima Separata eigentlich nicht. Zweitens haftet dem Modell einer Restitution der Leiber im Kontext der allgemeinen Totenerweckung nicht ein physizistischer Beigeschmack an. Wäre nicht darauf zu verweisen, dass schon die biochemische Verfasstheit unseres Leibes im permanenten Fluss ist und daher die verklärte Leiblichkeit freizuhalten ist von jedweder Bezugnahme auf eine materiell-physizistische Komponente. Sie kennen vielleicht Ezechiel 37, die Vision des Propheten vom Gräberfeld, das dann durch den Geist Gottes dazu geführt wird, ja, dass die Knochen und Skelette sich rekonfigurieren, mit Geist begabt werden und dann ja, wieder zum blühenden Leben erweckt werden. Diese Vorstellung kann man auch mit Thomas von Aquin und seinen Denkmitteln quasi abweisen, indem man sagt, wenn es tatsächlich die Seele ist, die den Leib informiert, dann kann das Formprinzip der Seele auch eine anders geartete Form von Leiblichkeit quasi konstituieren. Nämlich das, was Paulus Soma Pneumatikon nennt, im Unterschied zu Soma Physikon. Drittens, wenn die Heiligen bereits unmittelbar nach dem Tod zur seligen Gottesschau gelangen, wie Benedictus Deus lehrt, welche Rolle spielt dann eigentlich noch die Resumptio Corporum? Wird die Seligkeit der Seelen dann nochmal gesteigert? Wird sie extensiv gesteigert im Blick auf den Leib, der dazukommt? Oder wird sie auch intensiv gesteigert, weil eine Seele mit Ausdrucksmedium Corpus mehr ist als ohne? Das sind, sagen wir so, spekulative Zusatzfragen, die in der Spätscholastik dann auch traktiert worden sind, die uns hier nicht weiter betreffen müssen. Ich sehe, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Das tun wir jetzt auch, indem wir kurz noch auf das Modell einer Auferstehung im Tod eingehen, dass genau diese Problemüberhänge, die ich jetzt gerade genannt habe, zu vermeiden sind. Das Modell einer Auferstehung im Tod geht zunächst mal davon aus, dass diese Dualität von Seele und Leib zu überwinden ist, weil das eine defizitäre, platonisch gefärbte Anthropologie ist. Umgekehrt geht dieses Modell der Auferstehung im Tod davon aus, dass zu unterscheiden ist zwischen Leib und Körper. Körper ist das, was die Mediziner sezieren können, also die biophysische Konstitution. Leib ist quasi das, was nicht unbedingt biophysisch konnotiert sein muss, sondern was zur Ausdrucksgestalt einer Person hinzugehört. Und um jetzt diese zwei Phasen Eschatologie zu vermeiden, geht die Lehre von der Auferstehung im Tod davon aus, dass der Tod zunächst wirklich den ganzen Menschen trifft und ihn annihiliert, also ihn vernichtet. Aber dass Gott den ganzen Menschen aus dem Tod errettet und ihm direkt eine personale Auferstehung zukommen lässt, die allerdings so aussieht, dass sie leiblich ist. Ja? Christ hat gesagt, Der Körper, der im Grab verwest, interessiert die Eschatologie letztlich nicht. Er hat einmal davon gesprochen, dass der Kadaver, das ist eine polemische Verwendung, wo ich jetzt Vorbehalte hätte, ich würde nie von einem menschlichen Leichnam als Kadaver sprechen, weil der Leichnam eben das ist, was von dem gerade Gegangenen noch da ist, bleibt. Er ist quasi die Reliquie, also das, was übrig bleibt und ist quasi eine Form der Anwesenheit des Abwesenden, und wir tun gut daran, in unseren Grabzeremonien auch für eine würdige Bestattung zu sorgen. Aber die Pointe ist die, was im Grab verwest, interessiert das Modell der Auferstehung im Tode nicht. Es kommt darauf an, dass jeder von uns in einer begrifflich letztlich nicht zureichend beschreibbaren Art und Weise von Gott in sein Leben aufgenommen wird, unmittelbar nach dem Tod. Also wir erstehen direkt personal auf, und diese ganze Anima separata Problematik kann man sich schenken. Das klingt wie ein wunderbarer Vorschlag. Jetzt hatte ich Ihnen kurz angekündigt, dass ich auch noch einen Kontrapunkt setze. Ich finde, Gisbert Kresshack ist ausgezogen, den platonischen Dualismus zu überwinden zwischen Leib und Seele. Der Preis seines Modells der Auferstehung im Tod ist der, dass er einen zweiten Dualismus einführt. Wenn er nämlich tatsächlich sagt, dass das, was im Grab verwest, keinerlei Bedeutung hat für die Eschatologie, dann klammert er die Schöpfungswirklichkeit, die für uns in unserem irdischen Leben zentral ist, aus der Vollendungshoffnung aus und lehrt, das wäre meine Anfrage, vielleicht doch eine spirituell verkürzte Form von Vollendungshoffnung. Ich würde sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dann dürfen wir getrost davon ausgehen, dass er als Vollender auch die Schöpfung mit all ihren Brüchen und Rissen verwandeln und in das vollendete Leben überführen kann. Sodass ich als Theologe nie sagen würde, das, was dort im Grab verwest, spielt für die Vollendungshoffnung keine Rolle mehr. Ich würde eher davon ausgehen, selbstverständlich spielt auch der Kosmos, und der Kosmos ist ja weit mehr als unsere kleine Erde, dass auch der Kosmos in die Hoffnung auf Vollendung hineingehört, allerdings so, dass die Alterität der Vollendungswirklichkeit geachtet wird durch das Moment der Transformation oder der Wandlung. Wir werden als die, die wir hier und heute sind, auch im Horizont der Vollendung erkennbar sein. Wir werden dieselben Namen tragen. Wir werden durch unser Gesicht erkennbar sein. Ja, so wie der Auferstandene an den Wundmalen als Verklärter für die Jünger erkennbar war.
Und er war nicht erkennbar physisch, er war erkennbar an den Wunden, aber nicht, sie haben ihn nicht erkannt.
Naja, das ist. Es hat ihm am Anfang vielleicht keiner erkannt, aber als er sich zu erkennen gegeben hat. Das ist genau dieses Verhältnis zwischen Alterität, Nichterkennbarkeit und dann doch Identifizierbarkeit, Erkennbarkeit. Darüber kann man streiten. Ich würde jedenfalls sagen, das ist mein letzter Punkt, gegenüber Gresshake, der letztlich beim erfolgreichen Versuch, diese aporetische Konzeption der Anima separata zu überwinden, doch einen neuen Dualismus einführt, nämlich den, dass die materielle Dimension der Schöpfungswirklichkeit für die Vollendung keine Rolle spielt. Da würde ich sagen, nein, für mich ist Schöpfung und Vollendungswirklichkeit müssen zusammengenommen werden. Und ich traue dem Gott, an den ich glaube, den ich bekenne, zu, dass er am Ende Mittel und Möglichkeiten hat, auch die materielle Dimension der Schöpfungswirklichkeit in einem natürlich alle sprachlichen und Denkmöglichkeiten überschreitenden Weise der Wandlung in die Vollendung zu überführen. Hier müssten wir jetzt den Disput führen, aber die Zeit des Vortrags ist zumindest mal um, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Durch Sie bin ich persönlich draufgekommen, dass wir uns eigentlich ein unheimlich schwieriges Thema ausgesucht haben für dieses Semester. Herausfordernd.
Was hast du mit Köpfchen weg?
Also wirklich eine Bandbreite. Wir haben einiges gebracht. Wir haben das in einem Vortrag gehört, eben auch von dieser Verwandlung. Ja, ich danke Ihnen einmal für die Mitschrift, die Sie uns mitgegeben haben, weil ich glaube, jeder von uns muss nachlesen, nachdenken. Es war wirklich heute sehr herausfordernd. Sie haben uns wirklich gefordert. Und ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie dieses Wagnis mit uns gewagt haben, weil es ist ja wirklich herausfordernd.
Also vielleicht darf ich dazu was sagen. In der Religionspädagogik wird ja immer gesagt, man solle die Leute dort abholen, wo sie stehen. Ehrlich gesagt, als Student fand ich schon immer die Professoren besonders langweilig, die meinten permanent, mich abholen zu sollen, wo ich stehe. Ich fand die Professoren interessant, die eigentlich versucht haben, dort, wo sie stehen, uns hinzuführen und die durchaus öfter auch mal über den Verstehenshorizont hinweg gesprochen haben, weil sie dadurch eben ein Plus angedeutet haben, also nach dem Motto, ich muss noch einiges studieren, um dahin zu kommen. Ja? Aber natürlich, das kann natürlich auch schief gehen und kann auch in einem Schiffbruch erleiden. Vielleicht habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel vorausgesetzt. Immerhin haben Sie jetzt eine Ahnung davon, was im Bereich der Eschatologie so gemacht wird, dass das alles ja nicht ganz so einfach ist, dass es dort auch Wandlungen in der Theoriebildung gegeben hat, die mit den epochalen Denkmitteln zu tun hat, also Platonismus, Aristotelismus, Moderne, um es ganz grob zu sagen. Und das wird halt im Studienbetrieb so gemacht. Ja. Bestenfalls nehmen die Studierenden das mit und eignen sich das an und werden dadurch, dass sie das können, dann auch sprach- und übersetzungsfähig im Blick auf heutige Fragen. Also ich entschuldige mich, wenn es zu anspruchsvoll gewesen sein sollte, aber
so habe ich es nicht gemeint. Nein.
Also, wir haben noch alle gelernt.
Ja. Frage, bitte zuhören.
Es gibt keine Zeit in der Ewigkeit. Es gibt keine Zeit. Ja? Genauso wie man sich vorstellen kann, dass die Engel singen im Sinn von unserem Sinn, von unserem Hören. Ja? Das ist ja alles ganz anders. Und es gibt dieses Paulus-Wort, das ist Messias so wahnsinnig schön vertont vom Händel: We shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Das heißt, in einem Augenblick. Ja. Und wenn man sich das vorstellt, in der twinkling of an eye, das ist es so sehr rapid.
Ja.
Und wird man verwandelt.
Ja.
Das würde eher dem Christus entsprechen.
Ja, gut, dass Sie diese Frage stellen.
Dass es jetzt kommt die Seele in den Himmel, da wird sie schwebt sie da hinauf und da wird sie also gerichtet und sehr banal wird sie gerichtet und dann spaziert der Station und irgendwann kommt die Vollendung mit der Posaune und dann stehen alle aus ihren Gräbern auf und kriegen einen anderen Leib. Das kann man sich doch nicht vorstellen. Das ist doch irgendwie deppert. Entschuldigung.
Ja, also dazu würde ich jetzt zunächst mal sagen, es ist sehr verbreitet, Zeit und Ewigkeit in Form einer Antithese zu denken. Dem würde ich aus tiefster Überzeugung widersprechen, weil Gott selbst, der Ewige, sich in ein Verhältnis zur Zeit gesetzt hat und ein menschliches Leben, das Leben Jesu Christi, eingegangen ist in die Wirklichkeit Gottes. Deswegen gibt es in der Ewigkeit Zeit. Sie wird nicht einfach aufgehoben. Ja, die Ewigkeit selber, also wir denken nicht an ein abstraktes, ewiges Neutrum, sondern wir glauben an einen Gott, der sich als Ewiger in ein Verhältnis zur Zeit gesetzt hat, der mit Israel eine Bundesgeschichte eingegangen ist, ja, der sich selbst in der Inkarnation des Logos unter die Bedingungen der Zeit gesetzt hat. Und der, das meint natürlich Paulus mit dieser Aparchä, mit diesem erst der Erstling der Toten, also der Gekreuzigte wird quasi in die Wirklichkeit Gottes hineingenommen.
Die Dreifaltigkeit.
Die Dreifaltigkeit gab es schon vorher. Also, ja. Ja, ja, also Rahner hat sehr schön darüber reflektiert, was es bedeutet, dass das Leben Jesu in die Ewigkeit Gottes aufgenommen wurde. Das ist quasi die Urmatrize der Hoffnung, dass auch wir mit unserer zeitlichen Existenz verwandelt eingehen in die Ewigkeit. Aber nicht so, dass unsere zeitliche, geschichtliche Existenz annulliert wird, sondern dass das, was in unserer Biografie ewigkeitsfähig war, eingeborgen und gewürdigt wird. Das ist ja Kritis des Gerichts meint, dass quasi das, was gut war und schön war, dauerhaft von Gott bestätigt wird und ewigkeitsfähig wird. Ja, in der Zeit reift das, was ewigkeitsfähig ist, um diese Metaphorik des Paulus aufzunehmen.
Also bleibt die Vorstellung vom Fegefeuer, so und so viele Tage ablassen, nicht erinnert, und dann, oder die ewige Verdammnis. Das ist etwas, was ich mir einfach nicht vorstelle.
Ja, ja. Ich würde auf jeden Fall darauf abheben, dass, also klar, wir müssen auch die Alterität, also wir können nicht unsere Chronologie jetzt ins Eschaton übertragen. Auch Prozessualität bei Gott, in Gott, wird anders sein als irdische Chronologie. Aber wenn eine vollendungsbedürftige Biografie durch das Gericht Gottes hindurch vollendungsfähig werden soll, müssen wir Prozessualität auch im Eschaton denken. Und der Sinngehalt des Purgatoriums ist der, dass Biografien, die moralische Hypotheken aufweisen, in einem therapeutischen Prozess der Läuterung gottfähig werden. Ja, das können wir nicht in Stunden, Sekunden, Monaten, Jahren denken. Das ist, also diese mittelalterliche Vorstellung lässt sich nicht halten. Aber dass wir Prozessualität auch postmortal denken müssen, ja, ist ökumenisch auch umstritten. Ne? Also wenn jetzt hier der Kollege Körtner säße, der denkt, was, also Fegefeuer ist ein Schmarrn. Ja? Also das. Also bei aller Zurückhaltung, wir können quasi unter Bedingungen von Zeit und Geschichte uns nicht exakt ausmalen, was quasi postmortal kommt. Aber wir haben natürlich doch durch die Schrift Hinweise, dass es auch Postmortal-Prozessualität gibt. Und wenn man an dem Gedanken festhält, dass Freiheitsgeschichte durch Gott im Gericht gewürdigt und auch quasi sortiert wird, dann muss es auch Prozessualität geben, selbst wenn sie das quasi in dieses Motiv alles so in einem Augenblick geschehen. Das ist ja nur ein Anzeichen dafür, dass wir unsere Chronologie nicht ins Eschaton transponieren können. Aber dass es Prozessualität gibt, also Reifungsprozesse, Läuterungsprozesse, dass man das, was oft fälschlich als Fegefeuer, also als postmortales KZ quasi dargestellt wurde, dass man da geläutert von dem Sinngehalt sprechen darf und sprechen muss, dass eine Biografie mit moralischen Hypotheken durch Gott in die Wahrheit geführt wird und dass das schmerzhafte Prozesse der Reue und der Läuterung mit umschließt, die eben das Telos haben, dass man verwandelt bei Gott in seiner Fülle, in seiner Herrlichkeit ankommt.
Ja. Und wie ist das mit denen, die nicht gekauft sind?
Das ist jetzt eine neue Frage. Müssen wir differenzieren zwischen Getauften und Nichtgetauften? Hier gibt es unterschiedliche Ansätze in der Theologie. Also das Zweite Vatikanum hat den Heilsuniversalismus auch amtlich stark gemacht. Wir dürfen für alle hoffen, auch für die, die nicht christlich sind, auch für die, die nicht gläubig sind. Sie kennen vielleicht Lumen Gentium 14 bis 16, haben wir mal hier behandelt, dieses Modell der gestuften Kirchenzugehörigkeit. Also potenziell gehören zur Kirche alle Menschen, selbst dann, wenn sie explizit nicht dazugehören wollen. Warum? Weil jeder Mensch, der in seiner Biografie gute Taten setzt, im Sinne von Matthäus 25, eigentlich implizit auch zum Volk Gottes dazugehört. Das ist natürlich eine sehr optimistische Sicht. Karl Rahner steht dafür. Andere wie Schäfzig, vielleicht auch der späte Ratzinger, sagen, es gibt Biografien, die sind so im Bösen verhärtet und so verkorkst, man kann zwar hoffen, dass sie irgendwie bei Gott ankommen, aber es gibt in dieser Biografie eigentlich kaum noch Stellen, ja, die darauf hoffen lassen, dass das wirklich geschieht. Und hier hat natürlich der Gedanke der Hölle jetzt vielleicht nicht als aktive Verwerfungsgeste Gottes, sondern eher im Sinne einer Selbstabwendung geschöpflicher Freiheit von Gott die dramatische Konsequenz, dass eine Biografie in der Gottverlorenheit einmündet. Ja? Also Sibylle Levitscharow, die Schriftstellerin, hat mit Werf betont, dass sie angesichts der Gräueltaten der Geschichte hofft darauf, dass es ein Gericht Gottes gibt, das auch Menschen, die barbarische Exzesse zu verantworten haben, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden und auf ewig bestraft werden. Ja, jetzt beim Hamas-Terror und den wirklich alle Vorstellungen sprengenden Brutalitäten gab es auch. Also der Kollege Nasseh, ein Soziologe in München, hat auf Twitter ex gepostet, ich hoffe, dass es die Hölle gibt und sie nicht nur eine Chimäre menschlicher Projektion ist. Nur damit Sie das Spektrum sehen. Also Heilsuniversalismus, ich bin auch eigentlich ein bekennender Heilsuniversalist, aber man muss, wenn man Heilsuniversalist ist, auch deutlich machen, dass man diese Abgründigkeiten der menschlichen Freiheitsgeschichte in einer Theologie des Gerichtes ernst nimmt. Ja, und nicht in einer Friede, Freude, Eierkuchen-Theologie sagen, ja, am Ende wird mit dem Schwamm der Barmherzigkeit alles weggewischt. Nein, das wäre eine Theologie, die im Blick auf die Lebensrealität unterkomplex ist. Denn wir haben eine Lebensrealität, die von schlimmsten Dingen durchzogen ist. Und diese schlimmsten Dinge müssen im Gericht auch zurechtgebogen werden. Und was das letztlich bedeutet, hier gilt auch der eschatologische Vorwahl, wir können es nicht vorwegnehmen. Wir können vielleicht mit Rana hoffen, dass Gott, der Schöpfer, am Ende alle Geschöpfe bei sich ankommen lässt. Aber vielleicht wird es Geschöpfe geben, die sich definitiv verweigern. Die auch so im Bösen verhärtet sind, dass sie durch die einladende Option nicht mehr erreicht werden. Ja, aber das sind Grenzfragen.
Sie schildern jetzt diese ganz, ganz schrecklichen Personen oder Geschichten, Lebensgeschichten. Also man kann sich nicht vorstellen, dass das noch irgendwie auch im Himmel landen soll. Dann ist aber das, was wir teilweise, die Alten, noch gelernt haben, eine schwere Sünde und ab in die Hölle, eigentlich nicht gleichzusetzen.
Das ist Sonntagsmesse fast.
Wie?
Ja.
Ja, aber
ja, ich würde tatsächlich sagen, dass das.
Nein, aber das geht ja immer noch um,
ja,
diese Überlegung. Und auch da ist irgendwo im Text vorgekommen, die schwere Sünde quasi als Weg zur Hölle.
Ja.
Aber das ist ja dann Trostlos, dann landen wir im Grunde genommen fast alle irgendwie in der Hölle.
Also hier würde ich mal einfach zur Beruhigung sagen, also diese heilspartikularistische Theologie, die mit dem drohenden Zeigefinger agiert hat, die auch wirklich tiefe Ängste bei vielen hervorgerufen hat, das ist eine Hypothek, die, würde ich sagen, mit dem Zweiten Vatikanum und auch mit den Pontifikaten danach dahingegen verändert wurde, dass natürlich schwere Sünde nicht schwere Sünde bleiben darf, sondern dass die Mahnung weiterhin besteht. Also wer weiß, dass er moralische Hypotheken auf dem Kerbholz ist, der sollte versuchen, das zu bereinigen. Es gibt mit der Beichte die Möglichkeit der Absolution. Das ist eine Einladung, kann man auch nicht andoktrinieren. Aber es gibt natürlich insgesamt die Hoffnung, dass Gott eigentlich einen jeden retten und erlösen möchte. Und dass, wenn die Freiheit offen bleibt für diese erlösen wollende, retten wollende Option Gottes, dass es dann auch, also darauf hoffe ich zumindest, Möglichkeiten gibt. Sodass ich von dieser buchhalterischen Zeigefinger-Theologie, ich habe sie auch nicht mehr kennengelernt. Ja, ich habe, Also wenn Papst Franziskus sagt, also der Beichtstuhl darf keine Folterkammer sein, sondern er ist der Raum, wo die Barmherzigkeit Gottes wirken soll, dann würde ich dem zustimmen. Also um es mal anders zu sagen, also Beichte soll keine inkriminierende, beichtspiegelabfragende Zensur- und Zollbehörde sein, sondern es soll eigentlich der Raum sein, in dem das möglich ist, was im säkularen Kontext nirgendwo möglich ist, dass uns nämlich durch Gott selbst ein Neuanfang, eine Absolution ermöglicht wird. Absolution von Sünden kann es nur im Namen des Absoluten geben. Keine weltliche Instanz kann das geben, was in der Beichte möglich ist.
Ja. Nach dem, was Sie gesagt haben, stellt sich mir die Frage, was soll man denn schon aller Seelen feiern?
Ja, aller Seelen, also ich würde schon sagen, dass Kirche sich nicht in der Gemeinschaft der jetzt lebenden Gläubigen erschöpft, sondern dass es Spielform eines wechselseitigen, eines wechselseitigen Füreinander Eintretens gibt. Und aller Seelen ist für mich der Tag, wo ich der Verstorbenen gedenke, die ich selber gekannt habe und für die ich bete. Aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt, sagen wir so, die Fegfeuerstrafen um 1, 2, 3, 4, 5 Jahre verkürze. Das wäre wieder diese buchhalterische Theologie, die ich nicht kennengelernt habe, die mir auch fremd ist, die mir auch unterkomplex zu sein scheint. Was es am Ende hilft, ich will es gar nicht kalkulatorisch berechnen. Es ist aber ein Merkmal des katholischen, auch des orthodoxen, Kirche als Communio zu verstehen, in der auch die Lebenden für die Verstorbenen im Gebet eintreten. Und natürlich umgekehrt, wenn wir die Heiligen anrufen, dürfen wir vielleicht auch darauf bauen, dass sie für uns Fürsprache eine. Ich würde es aber nie ökonomisch im Sinne, was bringt, sondern das ist eine Form der Verbundenheit, eine Gedenkkultur, die in den beschleunigten Lebenswelten der Moderne ja auch zunehmend verloren geht. Also insofern ist aller Seelen ein wichtiger Tag. Ja? Also wann gedenke ich meiner Großeltern, meiner verstorbenen Freunde, wenn nicht da? Ja?
Gut, darf ich Sie noch? Sie wollten noch.
Ich wollte nur fragen, das heißt, dass Leiden